Ja, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen, mit euch Gottesdienst zu feiern und uns unter Gottes Wort zu stellen. Und ich bin froh, dass ich nicht nur eine Brille auf der Nase habe, sondern hier durch diese Brille schauen darf. Und das wünsche ich mir, dass uns Gott zeigt, wer wir sind und vor allen Dingen, wer er ist. Ich möchte zu Beginn nochmal beten. Ja, großer Gott, heiliger Vater, hab herzlichen Dank, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir dein Wort haben, durch das wir unser Leben beleuchten dürfen, durch das wir sehen dürfen, wer du bist. Und so bitte ich dich, dass du unsere Augen öffnest und unser Herz öffnest, auf das wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Ja, vor einiger Zeit predigte ich über einen Abschnitt aus Josua, und zwar Kapitel 1. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnern kann. Ja, ich sehe Kopfnicken, das ist sehr schön. Prima. Heute geht es mit Josua weiter, Kapitel 2. Und im ersten Kapitel, nach dem Tod Mose, berief Gott Josua sein Volk, in das verheißene Land zu gehen. Und Gott ermutigte Josua und er ermutigte sein Volk. Gott versprach Josua, mit ihm zu sein und forderte ihn auf, sei mutig und stark. Josua stand nun mit dem Volk kurz vor dem verheißenen Land. 40 Jahre zuvor schickte Mose 12 Kundschafter in das verheißene Land. Und wie wir vorhin aus dem zweiten Kapitel gehört haben, schickte Josua nun 2 Kundschafter ins verheißene Land. Und diese Kundschafter sollten Informationen über das Land sammeln, im Besonderen über die Stadt Jericho. Josua wollte wissen, was ihn auf der anderen Seite des Jordans erwartet. Wir müssen verstehen, dass es ihm nicht darum ging, abzuwägen, ob sie überhaupt in das Land sollten. Nein, er wusste, dass Gott ihm dieses Land bereits in seine Hand gegeben hat. Doch ein guter General will alles über seine Feinde wissen, bevor er in die Schlacht zieht. Und daher schickte er 2 Kundschafter heimlich nach Kanaan. Und offensichtlich wusste auch das Volk nichts davon. Denn die Kundschafter sollten nur Josua Bericht erstatten und nicht dem ganzen Volk. Es sollte keine öffentliche Debatte darüber geben. Es sollte auch keine Abstimmung darüber geben. Dieser Fehler sollte nicht noch einmal geschehen. Und wie wir aus der Heiligen Schrift hören, gingen die Kundschafter in das Haus einer Hure namens Rahab. Rahab wurde durch Gottes Vorsehung zu einer Stütze im militärischen Triumph Israels. Nach dieser überraschenden Begegnung zwischen den Kundschaftern und Rahab änderte ihr sich Leben grundlegend und ihre Zukunft. Diese Begegnung war auch der Anfang vom Ende Jerichos. Jerichos Fall war der erste dramatische Sieg in einer Kette von Kriegen bei der Eroberung Kanaans. Und dieses ganze zweite Kapitel berichtet von dieser einen Begegnung zwischen den Kundschaftern und Rahab. Interessant ist, dass außer im Buch Josua Rahab im ganzen Alten Testament nicht erwähnt wird. Dafür wird sie im Neuen Testament an 3 Stellen erwähnt. Wir lesen im Hebräerbrief von Rahab, in der Ruhmeshalle des Glaubens, in der großen Wolke von Zeugen wird Rahab erwähnt. In Kapitel 11 des Hebräerbriefes, in dieser Reihe der großen Glaubensvorbildern, wo Noah erwähnt wird, Abraham, Mose und andere große Glaubensväter, werden 2 Frauen genannt. Eine Frau, Sarah, die Ehefrau Abrahams. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 11, lesen wir über sie. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hat. Und ein paar Verse weiter, Vers 31, lesen wir von der zweiten Frau, Rahab, diese heidnische Hure aus Jericho. Dort steht, durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Auf der einen Seite Sarah, eine fromme Frau, Ehefrau Abrahams, des Stammvaters des hebräischen Volkes. Gott gebrauchte sie, um ein auserwähltes Volk zu gründen. Und daneben Rahab, eine gottlose Heidin, verstrickt in Sünde, eine Frau, die ihren Körper verkaufte. Aus menschlicher Sicht scheint es, als hätten die zwei nichts miteinander zu tun. Gegensätzlicher könnten die zwei ja kaum sein. Und doch, beide Frauen werden in dieser Wolke der Zeugen erwähnt. Als Zeugen, als Vorbilder für uns. Was verband die beiden? Glaube. Glaube, und zwar rettender Glaube an den einzigen, wahren und lebendigen Gott, Jahwe, den Gott der Bibel, der Himmel und Erde erschuf. Und dieser Gott offenbart sich uns in der Bibel. Und in Christus wurde er Mensch. Damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Eine zweite Stelle, in der Rahab erwähnt wird, ist der Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 2, Abvers 21. Dort heißt es, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Abraham und Rahab. Hier werden Abraham und Rahab in Verbindung gebracht. Und hier wird deutlich, dass wahrer rettender Glaube durch Werke sichtbar wird. Und die Schrift verwendet eben Abraham und Rahab als Vorbilder. Und schließlich, und das finde ich das Größte, wird Rahab uns noch im ersten Kapitel des Neuen Testamentes gezeigt. Im Stammbaum Jesu. Matthäus Kapitel 1, Vers 5. Zusammen wieder mit Abraham, Isaak, Jakob, David und all den anderen großen Vorfahren Jesu wird Rahab genannt. Ich kann nur sagen, was für ein Lebenslauf wird hier geoffenbart. Von einer heidnischen, gottlosen Hure zur Vorfahrin unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Römer 5, Vers 20. Gottes Gnade ist einfach überwältigend. Keine Sünde ist für Gott zu groß. Was war das nur für eine Gnade, die an Rahab wirksam wurde? Das Wichtigste an Rahab ist ihr Glaube. Und diesen Glauben wollen wir uns nun betrachten. Das ist überhaupt das Wichtigste für jeden Menschen, Glaube. Denn ohne Glaube ist es unmöglich, ihm, Gott, wohlzugefallen. Doch nicht alles, was Glaube genannt wird, ist auch wirklich Glaube, rettender Glaube. Und daher wollen wir uns an Rahabs Glaube anschauen, was Glauben ausmacht, wie sich Glaube in ihrem Leben auswirkte. Wir wollen vier Eigenschaften betrachten, vier Auswirkungen, die auch uns helfen können, unseren Glauben zu prüfen. Wir werden sehen, dass Rahabs Glaube mutig ist. Rahabs Glaube ist zuversichtlich. Rahabs Glaube ist sorgend und Rahabs Glaube ist verbindlich. Rahabs Glaube ist mutig. Dazu möchte ich uns Josua Kapitel 2, die Verse 1 bis 7 nochmal vorlesen. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach: Geht, beseht das Land und Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure mit Namen Rahab. Und sie legten sich dort nieder. Und dem König von Jericho wurde berichtet und gesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Kindern Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Führe die Männer heraus, die zu dir gekommen sind, die in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Die Frau aber nahm die beiden Männer und verbarg sie, und sie sprach: Allerdings sind die Männer zu mir gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als das Tor beim Dunkelwerden geschlossen werden sollte, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen schnell nach, denn ihr werdet sie erreichen. Sie hatte sie aber das Dach hinaufgeführt und unter Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Und die Männer jagten ihnen nach, den Weg zum Jordan, zu den Furten, und man schloss das Tor, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren. Rahabs Glaube war ein mutiger Glaube. Aus dem Hebräerbrief und dem Jakobusbrief wissen wir, dass sie Gott vertraute, dass sie an ihn glaubte, bevor die Kundschafter nach Jericho kamen. Wie die Thessalonicher hatte sie sich von den Götzen zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Jericho war einer der vielen Stadtstaaten Kanaans. Diese Stadt hatte eine wichtige strategische Bedeutung zur Eroberung des Landes. Also schickte Josua die Kundschafter nach Jericho. Und in dieser Stadt gab es nur eine Person, die an Gott glaubte. Allein diese Tatsache, dass die Kundschafter ausgerechnet zu dieser Frau ins Haus kamen, muss uns einfach dazu bringen, an Gottes Vorsehung zu glauben. Manche Ausleger, besonders rabbinische, meinen, dass Rahab gar keine Hure war. Es wird behauptet, dass das hebräische Wort, das mit Hure übersetzt wird, auch Wirtin oder Gastwirtin bedeuten kann. Und damit würde dann Rahab von diesem sündigen Leben befreit. Doch die Texte aus dem Hebräerbrief und dem Jakobusbrief machen unmissverständlich deutlich, dass sie eine Hure war. Das griechische Wort, das hier verwendet wurde, kann man nicht anders übersetzen. Nun, natürlich suchten die Kundschafter diese Frau nicht aus unmoralischen Gründen auf. Zunächst einmal war es Gottes Absicht und Führung. Außerdem verfolgten sie ein klares Ziel. Sie wollten das Land, im Besonderen Jericho, erkunden, ausspionieren. Sie mussten sich verbergen. Und dazu bot diese zwielichtige Gegend sich entsprechend an. Denn dort wurde Diskretion großgeschrieben. Jeder möchte dort anonym bleiben. In diesem Gewerbe werden keine Fragen zur Person gestellt. Denn die meisten Kunden wollen unerkannt bleiben. Und so wurden auch die Kundschafter begrüßt und in das Haus geführt. Doch Rahab verstand, dass diese Männer ganz anders waren als die, die sie sonst in ihr Haus ließ. Offensichtlich erklärten sie ihr auch, wer sie waren. Bemerkenswert, wie Gott in seiner Gnade Menschen gebraucht, denen wir wahrscheinlich aus dem Weg gehen würden. Und von denen wir auch niemals denken würden, dass Gott diese Menschen als Werkzeug gebrauchen würde. Doch, Gott sei Dank. Gott sei Dank wählt Gott das Törichte der Welt, damit er Weise zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Ja, selbst Jesus wird Freund von Zöllnern und Sündern genannt. Er schämt sich nicht einmal, eine ehemalige Hure in seinem Stammbaum zu haben. Wisst ihr was? Ich bin Jesus so dankbar. So dankbar, dass er sich meiner nicht schämt. Ich frage mich, wo wäre ich heute, hätte er nicht das Törichte, nicht das Schwache, das Unedle erwählt. Ich wäre verloren. Und du? Gott sei Dank. Gott sei Dank wendet er sich dem Sünder zu. Gott sei Dank neigt er sich uns zu. Aber zurück zu Rahab, die Auserwählte Gottes. Warum ist denn nun ihr Glaube mutig? Rahab nahm die Kundschafter auf und versteckte sie. Und dem König der Stadt kam dies zu Ohren, dass Spione in der Stadt sind, bei Rahab, dieser Hure. Also sandte er Boten dorthin, die das prüfen sollten. Und nun überrascht Rahab. Vielleicht wäre eine hübsche Belohnung für sie rausgesprungen, wenn sie die Kundschafter verraten hätte. Doch stattdessen riskiert sie ihr Leben und täuscht die Boten des Königs. Sie lügt sie an und führt sie auf eine falsche Fährte. Und damit rettet sie den Kundschaftern das Leben und ermöglicht ihnen, den Auftrag auszuführen. Rahab brachte sich in Gefahr, um diese Fremden zu schützen. Und das ist mutiger Glaube. Sie riskiert was. Und wie wir aus dem Hebräerbrief und Jakobusbrief hörten, war diese mutige Tat der Beweis für ihren wahren und rettenden Glauben. Doch wie gehen wir mit der Lüge um? Wie rechtfertigen wir diese Lüge Rahabs? Auf der einen Seite zeigt sich ihr Glaube dadurch, dass sie die Kundschafter rettet. Und auf der anderen Seite lügt sie. Eben wie eine Sünderin. Duldet die Bibel Rahabs Vorgehen? Drückt Gott hier ein Auge zu? Manche behaupten, dass es aufgrund der Umstände gar keine richtige Lüge sei. sondern eine Kriegslist, eine notwendige Täuschung der Feinde. Andere meinen, diese Lüge sei schon okay, denn sie dient ja einer guten Sache, einem höheren Zweck. Man sagt ja auch, der Zweck heiligt die Mittel. Doch stimmt das? Ich sage nein. Nein, es stimmt nicht. Es gibt absolut keinen Grund, Rahabs Lüge rechtfertigen zu wollen. Die Bibel macht absolut klar, was Gott über Lügen denkt und sagt. In Sprüche Kapitel 12, Vers 22 beispielsweise heißt es, die Lippen der Lüge sind dem Herrn ein Greuel. Außerdem kann ja Gott selbst nicht lügen, denn er ist Wahrheit. Und weil er Wahrheit ist, duldet Gott keine Lüge. Er gibt auch niemals seine Zustimmung dazu. Und doch, Rahab log. Es gibt keinen Grund, ihr Verhalten zu rechtfertigen oder schönzureden. Es ist, was es ist. Dem Herrn ein Gräuel. An keiner Stelle der Bibel wird Lügen als etwas Gutes gesehen oder auch nur gut geheißen. An keiner Stelle der Bibel können wir sehen, dass Gott auch nur in geringster Weise Lügen dulden würde. Wie könnte das auch sein, wo doch Satan, der Vater der Lüge, genannt wird? Nun, Rahab wird in der Bibel nicht für ihre Moral gelobt, sondern für ihren Glauben. Wir müssen beachten, wer Rahab war und in welchen Umständen sie lebte. In dieser Stadt und in ihrem Umfeld gab es praktisch keine moralischen Grundsätze. In dieser Gesellschaft und besonders in ihrer Tätigkeit als Hure war Lügen an der Tagesordnung. Und ihr Glaube war noch schwach und benötigte Wachstum. Ihre Kenntnis über den wahren Gott war begrenzt. Sie kannte seine Vorschriften eines geheiligten Lebens noch nicht. Womöglich hat sie noch nie was von den 10 Geboten gehört. Doch ihre begrenzte Kenntnis über Gott, über Jahwe, reichten für den rettenden Glauben. Und dieser Glaube, so wenig entwickelt er auch war, brachte bereits Frucht. Und gemäß Hebräer 11, Vers 31 hatte sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen. So versteckte sie mutig die Kundschafter vor den Boten des Königs. Sie legte ihre Zukunft ganz in die Hände Gottes. Und der Beweis ihres Glaubens war eben nicht ihre Moral, sondern gemäß Jakobus 2, Vers 25 die Tatsache, dass sie die Kundschafter aufnahm und sie auf anderem Wege entließ. Und so erkannte Rahab Gott und vertraute ihm. Und deswegen handelte sie mit mutigem Glauben. Rahabs Glaube war mutig. Rahabs Glaube war auch zuversichtlich. Und dazu lese ich uns Josua Kapitel 2 ab Vers 8 vor. Dort heißt es: Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu den Männern: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, Sihon und Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es, und unser Herz zerschmolz. Und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Am Martin Lloyd-Jones sagte, dass sich Glaube in der ganzen Persönlichkeit zeigt. Wahre Glaube ist nicht nur eine Sache des Verstandes. Wahrer Glaube ist auch nicht einfach nur ein Gefühl. Und wahrer Glaube ist nicht nur reine Willenskraft. Nein, wahrer, rettender Glaube wirkt sich auf die ganze Persönlichkeit aus. Der ganze Mensch wird angesprochen. Der Verstand wird unterwiesen, die Gefühle werden berührt und der Wille handelt im Gehorsam gegenüber Gott. Im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 7 sehen wir so ein Beispiel. Noah. Dort heißt es, durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. In diesem Vers sehen wir diese drei Eigenschaften. Noahs Verstand wurde unterwiesen, Gott gab ihm Anweisungen. Und das berührte Noahs Gefühle. Er wurde von Furcht bewegt. Und dadurch handelte er willentlich im Gehorsam. Er baute die Arche. Und Rahab machte eine ähnliche Erfahrung. Ihr Verstand wurde unterwiesen. Sie hörte von Gottes großen Taten. Und dadurch wusste sie, dass Jahwe der eine wahre Gott ist. Und das berührte ihre Gefühle. Ihr Herz zerschmolz und sie fürchtete sich. Und daraufhin handelte sie willentlich. Sie nahm die Kundschafter auf und führte sie auf einem anderen Weg hinaus. Wahrer rettender Glaube bezieht die ganze Persönlichkeit mit ein. Rahab wusste nur sehr wenig über den wahren Gott. Aber sie handelte aufgrund des Wenigen, was sie wusste. Und Gott, der Herr, rettete sie. Ihr Glaube gründete sich auf Tatsachen. Sie sagte, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Sie hörte vom Auszug aus Ägypten, dem Durchqueren des Schilfmeeres und dem Sieg gegen die Amoriter. Und das reichte, um Gott zu fürchten und ihn als den einen wahren Gott zu erkennen. Ganz so, wie es im Römerbrief Kapitel 10, Vers 17 heißt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Als die Menschen in Kanaan die Berichte über die großen Machttaten Gottes hörten, da fürchteten sie sich. Auch Rahabs Glaube war von Furcht begleitet und daran ist nichts Falsches. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Rahabs Furcht vor dem Herrn ließ sie erkennen, wer Gott wirklich ist. Sie rief aus, der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Was für ein Glaubensbekenntnis einer Frau, die von falschen Göttern und Götzendienst umgeben war. Sie erkannte den einen wahren Gott. Dem Gott, der die Himmel und die Erde schuf. Der Schöpfer. Der Gott, der über allem steht. Der lebendige Gott. Und sie sah, dass dieser Gott ein handelnder Gott ist. Er führt sein Volk. Und das machte ihren Glauben zuversichtlich. Dieser zuversichtliche Glaube veranlasste sie zu handeln. Und das zeigte sich wiederum in ihrem veränderten Leben. Rahabs Glaube und ihre Bekehrung hin zu dem einen Gott war wahrhaft ein Akt überreicher Gnade. Siehe, die Bewohner des Landes Kanaans standen unter dem Urteil Gottes. Ihnen war der Tod bestimmt. Und genauso stehen alle Sünder unter dem Todesurteil Gottes. Als Heidin war auch Rahab von den Bundesprivilegien Israels ausgeschlossen. Auch sie verdiente es nicht, errettet zu werden. So wie es eben kein Mensch verdient, errettet zu werden. Doch Gott ist barmherzig. Wer sich zu ihm bekehrt, der erlebt Gnade. Und Rahab erlebte das, was im Epheserbrief Kapitel 2 beschrieben wird. Und alle Sünder, du und ich, können das erleben. Ich möchte nur drei Verse aus diesem Abschnitt vorlesen. Epheser Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Genau das geschah auch bei Rahab. Gottes Gnade war es, der sie errettete. Und Gott bereitete das Werk vor, das sie dann ausführte. Und das ist unsere Zuversicht, dass Gott über allem steht und gnädig ist. Und weil Rahab Gott aus Gnade erkannte und ihn fürchtete, war ihr Glaube zuversichtlich. Und das führte dazu, dass ihr Glaube auch sorgend war. Rahabs Glaube war sorgend. Dazu lese ich die Verse 12 bis 14. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, weil ich Güte an euch erwiesen habe, dass auch ihr an dem Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen und lasst meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern und alle ihre Angehörigen am Leben und errettet unsere Seelen vom Tod. Und die Männer sprachen zu ihr: Unsere Seele soll an eurer Statt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, so werden wir Güte und Treue an dir erweisen. Rahab erlebte Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und so sorgte sie sich nicht mehr um sich, sondern sie sorgte sich um ihre Familie. Sie sorgte für die Rettung ihrer Familie. In Sprüche 11, Vers 30 heißt es: Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Rahab drängte die Kundschafter, ihr zu schwören, ihre Familie zu retten. Wir kennen Rahabs Familie nicht. Wir wissen nichts über ihre Beziehungen zueinander. War Rahab von ihrer Familie aufgrund ihres Lebens als Hure verstoßen? Oder wurde sie gar von ihrer Familie dazu gedrängt? Liebten sie sich oder hassten sie sich? Die Bibel gibt uns darüber keine Auskunft. Und das ist offensichtlich in diesem Moment unwichtig. Es spielte keine Rolle mehr. Rahab kannte nun den einen wahren Gott Jahwe, der in der Lage war, zu retten, Leben zu geben. Und sie glaubte an ihn. Sie wusste, dass es nun um Leben und Tod ging, auch für ihre Familie. Und daher setzte sie sich für ihre Familie ein. Sie wusste, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit auch ihre Familie retten könnte. Und ihr Glaube sorgte sich um das Leben ihrer Eltern, ihrer Geschwister, ihrer Angehörigen. Sie sorgte sich um ihre Nächsten. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und so wurde ihr Glaube, ihr sorgender Glaube, praktisch. Sie drängte die Kundschafter dazu, ihr zu schwören, ihre Familie zu retten. Bedrängst du Gott im Gebet, deine Nächsten zu retten? Wahrer Glaube sorgt sich. Weil Rahab Gott erkannte und seine Barmherzigkeit erfuhr, war ihr Glaube sorgend. Sorgend um den Nächsten. Rahabs Glaube war verbindlich. Dazu die letzten Verse 15 bis 21. Da ließ sie sie an einem Seil durchs Fenster hinunter, denn ihr Haus war in der Stadtmauer und sie wohnte in der Stadtmauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht in das Gebirge, damit die Verfolger euch nicht treffen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind, und danach geht eures Weges. Und die Männer sprachen zu ihr: Wir werden von diesem deinem Eid entbunden sein, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Karmesinschnur ins Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast, und sollst deinen Vater und deine Mutter und deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer irgend aus der Tür deines Hauses auf die Straße gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Und wir werden von unserem Eid entbunden sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird. Und wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir von deinem Eid entbunden sein, den du uns hast schwören lassen. Und sie sprach: Nach euren Worten, so sei es. Und sie entließ sie und sie gingen weg. Und sie band die Karmesinschnur ins Fenster. Die Kundschafter schwörten Rahab mit Bedingungen, dass sie ihr Haus verschonen würde. Sie gingen mit Rahab einen Eid ein. Sie schlossen einen Bund. Ein Bund ist eine Übereinkunft oder ein Vertrag. Es gibt festgesetzte Bedingungen, an die man sich verbindlich hält. In der Bibel wird von einer ganzen Reihe von Bündnissen geredet. Bündnisse, die Gott mit den Menschen eingeht. Zum Beispiel den Noah-Bund oder den Bund mit Abraham oder mit David. Und natürlich den neuen Bund in Jesus Christus. Die Bibel berichtet auch von Bündnissen zwischen Menschen. Zum Beispiel zwischen David und Jonathan oder David und seinem Volk. Oder eben wie hier den Kundschaftern und Rahab. Und in diesen Bündnissen werden die Bündnispartner konkret und verbindlich. Ebenso bei diesem Bündnis zwischen Rahab und den Kundschaftern. Sie werden konkret und verbindlich. In den göttlichen Bündnissen finden wir oft Zeichen, die Menschen daran erinnern, was gegenseitig versprochen wurde. Zum Beispiel beim Bund mit Abraham. Dieser Bund wurde durch das Zeichen der Beschneidung besiegelt. Oder als Gott am Sinai mit dem Volk ein Bund schloss, wurde als Zeichen das Volk mit Blut besprengt. Und Jesus setzte Brot und Wein ein als Zeichen des neuen Bundes. Rahab erhielt auch ein Zeichen. Sie sollte eine Karmesinschnur, eine rote Schnur aus dem Fenster hängen. Und durch dieses Zeichen blieb ihr Haus vor dem israelitischen Kriegsherr verschont. Interessant ist, dass die Farbe der Schnur an Blut erinnert. Als die Israeliten noch in Ägypten waren, da sollten sie Blut eines Lammes an ihre Türpfosten streichen. und das verschonte sie vor dem Tod, so wie jetzt die rote Schnur an Rahab und ihrem Haus. Diese Schnur war ein verbindliches und zuverlässiges Zeichen. Es war aber nicht das Zeichen als solches, was Rahab und ihre Familie rettete. Es war allein der Glaube. Die Schnur war lediglich ein Zeichen, ein Beweis für ihren verbindlichen Glauben. Ein Zeichen zur Erinnerung. Dieses Zeichen erinnerte die Israeliten, dass Rahab, die Gläubige, in diesem Haus lebt. Zeichen helfen uns, an Bündnisse zu denken und uns verbindlich an die Bedingungen zu halten. Glaube an Zeichen jedoch ist Aberglaube, der weder rettet noch in irgendeiner Form Sicherheit bietet. Heute gibt es Menschen, die zum Beispiel an die Taufe glauben oder an das Brotbrechen, die Eucharistiefeier oder Kommunion. Sie glauben, dass durch diese Zeichen Rettung möglich wird, dass sie errettet sind, indem sie diese Zeichen tun. Aber der Glaube an Zeichen ist nichtig. Durch Glauben an Zeichen werden die Zeichen selber zu Götzen erhoben. Und diese können nicht retten. Und Rahab selbst glaubte auch nicht an das Zeichen. Sie glaubte allein an Gott. Sie hielt sich aufgrund ihres Glaubens an das Versprechen, an das Bündnis. Und als Zeichen dieses verbindlichen Glaubens band sie die rote Schnur ans Fenster. Und so verschonten die Israeliten Rahab und ihr Haus. Rahab hielt sich an ihren Teil des Bündnisses. Dazu musste sie ihre Familie von den bevorstehenden Gerichten über Jericho erzählen. Sie berichtete von den Kundschaftern, von den Boten des Königs und dem Bündnis. Sie erklärte ihnen alles, damit sie zu ihr ins Haus kamen und errettet werden konnten. Und hier kommen alle vier Eigenschaften ihres Glaubens zusammen. Ihr Glaube war mutig, zuversichtlich, sorgend und verbindlich. Es erforderte großen Mut, ihrer Verwandtschaft alles zu erzählen. Es hätte nur einer zum König gehen müssen und alles wäre aufgeflogen. Doch Rahab war zuversichtlich, dass Gott sich an die Zusagen hielt. So sehen wir an Rahab ein großartiges Beispiel für die verändernde Kraft des Glaubens. Dem Glauben an den einen wahren Gott, an den Gott der Bibel. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Rahab riskierte ihr Leben, wandte sich von ihrem alten Leben weg hin zu Gott. Vom gottlosen Leben zu einem gotterfüllten Leben. Sie folgte dem Ruf Gottes, der ihr Leben und das Leben ihrer Familie rettete. Jetzt möchte ich die Predigt mit zwei Fragen beenden. Folgst auch du dem Ruf Gottes? Ist auch dein Glaube mutig, zuversichtlich, sorgend und verbindlich?